zwischen Poesie und Wahnsinn.
Mit einem Herzschlag beginnt unser Leben. Am Anfang ganz schnell klopft es sich ein. Schlägt uns durchs Leben, Tag aus, Tag ein. Es rast, wenn wir fliegen, rollt, wenn wir lieben, drückt, wenn wir trüben, zieht, wenn wir lügen. Unser Herz sagt viel, mit manchmal nur einem Schlag, ob du nun ein ganzes oder auch halbes hast. Wir müssen es darum schützen, die Herzen verbinden, denn wenn sie zusammenschlagen, sind sie am stärksten. Hey, da bist du ja wieder. Zwischen Poesie und Wahnsinn heißt dieser Podcast und es ist schön, dass du wieder zuhörst. Wie du weißt, arbeite ich ja für meine Leidenschaft, also das Laufen. Durch meinen Job habe ich Deutschland ja erst so richtig kennengelernt und vor allem eine Region entdeckt, von der ich gar nicht wusste, dass sie existiert. Die Rhön. Berge, Blumenwiesen, gedeckte Hügel, schneebedeckte Hänge und Wald. Eine eigentlich unglaublich fantastische Region. Sag mal, Jenny, wie bist du eigentlich in der Rhön gelandet?
Hallo Matthias, schön, dass ich da sein darf. du hast es gerade wunderschön beschrieben, das Land der offenen Fernen. Wie bin ich in der Rhön gelandet? Ich bin ganz, ganz nah an der Rhön aufgewachsen und bin dann noch ein Stückchen näher an die Rhön rangezogen und bin so richtig darin gelandet durchs Traillaufen.
Ach echt, das heißt, das Laufen hat dich da so reingeschoben?
Volle Kanne. Meine Eltern waren da nie groß mit uns unterwegs. Ich bin da tatsächlich erst vor kurzem so richtig reingeschlittert in die Rhön.
Vor kurzem heißt wann?
Das fing, glaube ich, so in Ende 20, Anfang 21.
Ach, ernsthaft? Okay, ich dachte, du wohnst schon länger dort.
Naja, wohnen tue ich da schon länger, aber laufen nicht.
Ach so, ja, okay, alles klar. Ja, ich vielleicht auch schnell Fragen stellen. Herzlich willkommen in diesem Podcast. Du hast eine unglaublich intensive Woche hinter dir. Ich habe auch noch ganz, ganz viele Bilder im Kopf von dem Hartwig-Ultra am Wochenende. Da kommen wir dann aber noch drauf. Es ist auf jeden Fall erstmal schön, dich hier zu sehen, vor allen Dingen zu sehen, nachdem du jetzt quasi erst aus dem Eisbad herausgekommen bist. Weil eigentlich gar nicht so aussiehst, als wärst du komplett verfroren. Du siehst warm aus.
Mir ist auch total warm. Weil, wenn man aus dem Eisbad wieder rauskommt und man hat ja ganz sehr gefroren und dann kommt man raus und dann kribbelt alles ganz dolle und eigentlich ist einem dann so richtig dolle warm, wenn man sich gut einkuschelt.
Okay, wenn man sich gut einkuschelt. Ich habe allein schon die Angst davor, dass mir überhaupt das kalt ist. Das Einkuscheln wäre ja cool danach, aber ich habe immer Angst, das hält mich so vom Eisbaden ab. Ich hasse diese Kälte einfach, diese verdammte Kälte.
Wenn ihr mal wieder hier seid, eure On-Leute, ne, dann sagt ihr Bescheid. Dann machen wir einen Termin aus am Guckeisee, dann gehen wir alle Eisbaden.
Ey, auf jeden Fall. Du hast es auf Instagram auch schon mal gezeigt, wie das so passiert. Du haust das Eis einfach zur Seite und dann gehst du da rein mit Handschuhen und einer Mütze und das war's. Ne? Gut, vielleicht mal noch was an.
Heute waren wir nur unter Freunden, daher waren wir alle nackt.
Aber jetzt erstmal zu dir. Du, Jenny. Wir haben uns ja auch wir kennen das ja über Instagram schon eine ganze Weile und haben uns eigentlich vor gar nicht allzu langer Zeit dann das erste Mal so richtig persönlich kennengelernt. Das weißt du denn ja, man hat uns da so gut zusammengeschweißt, möchte ich sagen. Erzähl mal was über dich. Einfach aus der Hüfte heraus. Ob du kannst sagen, wie alt du bist, du kannst sagen, was dich antreibt, irgendwas über dich. Einfach, dass man mal kurz hört, wer sitzt da jetzt auf der anderen Seite?
Okay, ich bin Jenny.
Hi Jenny.
34 Jahre jung, Mama von zwei Kindern, zwei Söhne, 8 und 4. Und meine ganz, ganz, ganz sehr große Leidenschaft ist das Laufen, ganz besonders das Trail-Laufen, beziehungsweise vor allem das Ultra-Trail-Laufen. Genau, mein großer Sohn ist mehrfach schwerbehindert, lebt mit einem halben Herzen, das nennt man hypoplastisches Linksherzsyndrom, hat etliche andere Baustellen noch. Eine ganz schwere Folgekomplikation entwickelt, Eiweißverlustsyndrom heißt das, da haben wir ganz, ganz viel schon durch und weil du eben sagst, was mich antreibt, für mich ist es so, dass ich heute sehr sicher weiß, dass das Laufen, ganz besonders das Laufen in der Natur, also über die Trails und das Ultralaufen, mich irgendwie in diesen ganz, ganz harten Zeiten gerettet hat. Also ich bin sehr fest davon überzeugt, dass ich ohne die Lauferei heute so hier nicht sitzen würde, mit einem Grinsen auf dem Gesicht und glücklich.
Du siehst auch glücklich aus. Das ist ja immer, also dieses, ich habe ja nur auch deine beiden Kinder kennengelernt. Ich meine, wir haben uns ja auch schon viel über deine Geschichte unterhalten, die deines Sohnes, das, was dich quasi auch so im Leben bewegt, was mich über vieles hat nachdenken lassen. Wir hatten ja viel Zeit miteinander. Die intensiven Gespräche, die ich so zu schätzen gelernt habe, weil du auch eine Sicht im Leben hast, die dich bei all dem, was da irgendwie auch passiert ist, was vorgefallen, was quasi auch immer wieder eine große Herausforderung war, dass du dann durch die Rhön läufst mit deinem Lachen, weil du weißt, dass dich da diese Leidenschaft auch weiterhin antreiben wird und nicht davon abhält, das Leben auch ja, schlecht zu sehen. Und das für deine Kinder, für dich selber. Und daraus ist ja auch dann ein großes Projekt geworden. Jetzt bin ich eigentlich schon ganz schön weit vor, aber da wollte ich noch gar nicht hin. Aber das wird uns ja hier jetzt sowieso gleich noch begleiten. Ja, also mit dir bringe ich vor allem, ich möchte noch kurz was dazu sagen, mit dir bringe ich ja vor allem die Rhön, ich weiß, dass die Berge in der Rhön und die tiefe Rhön, da wo es richtig reingeht, da war ich noch nie wirklich, muss ich zugeben. Ich war zwar auf dem, ja, guckst du jetzt so, ich bin einmal durchgefahren.
Es wird Zeit, dass du mich wieder besuchst.
Ja, ich weiß, wir hatten ja schon immer vor, da mal irgendwie zu laufen.
Ja.
Und das erste Mal für mich war, Hessen war für mich nie ein, weiß ich nicht, ich habe Hessen irgendwie noch nie so richtig kennengelernt früher. Ich meine, im Osten, ne, Mauer davor, konnte nicht raus. Meine Eltern wollten dann irgendwann auch nicht mehr rüber. Und was will ich in Hessen? Und dann fahre ich irgendwann oben Kassel lang und sehe den Herkules da oben und denke mir, was zur Hölle? Was ist hier los? Wo kommt denn sowas auf einmal her? Wo kommen denn diese Hügel her? Wo kommen die Berge her? Und dann fahre ich runter nach Fulda, fahre in eine Senke rein und sehe da hinten Berge, die so unglaublich hoch sind und denke mir, was gibt's denn hier? Wie kommt das hierher? Das war doch noch nicht immer da. Das ist ja fantastisch, was Hessen zu bieten hat.
Ja, also das ist tatsächlich so, dass ich wirklich das Glück habe, sagen zu können, dass ich da lebe, wo andere Urlaub machen.
Siehst du das dann auch noch so wie ich? Also, dass du, ich habe diesen, immer wenn ich da hinfahre, immer wenn ich Richtung Frankfurt fahre, fahre ich ja quasi dort unten, Fulda kreuzt das quasi rüber. Und immer dieser, wenn du rechts und links guckst, es ist alles hügelig, es ist alles bergig. Es ist halt einfach für mich hier drüben, der im flachen Leipzig lebt, einfach was komplett anderes. Also, es ist unglaublich, es ist nicht zu hoch, es ist genau richtig.
Ja, es ist echt so. Also, wir haben ordentliche Anstiege in der Rhön. Wir haben flache, wellige Bereiche. Und was halt einfach so richtig geil ist, dass du, wenn du auf dem Gipfel bist, kannst du etliche Kilometer weit schauen. Du hast halt nicht wie im Gebirge direkt die nächste Wand vor dir, sondern du kannst richtig, richtig, richtig weit übers Offene schauen. Das ist so schön und so besonders.
Ich sehe es vor mir. Ich sehe es gerade vor mir, den einzigen Augenblick, Ausblick, den ich jemals von einem etwas höheren Punkt, von einem sehr hohen Punkt genießen konnte, war vom Brocken. Das ist der einzige Berg, den ich irgendwie jemals erklommen bin, als Berg bezeichnet. Das hier hinten heißt zwar Nahleberg, aber der hat 180 Höhenmeter und dann bist du bist dann auch oben, hast einen Ausblick, aber natürlich nicht wie von so einer Höhe. Und das ist bei euch ja kontinuierlich. Also da ist ja jeder Berg eine Höhe. Und Lieblingsberg? Da war die Frage, gestern habe ich schon geschrieben, wie kannst du mich fragen, um den Lieblingsberg, was ist denn? Aber irgendwas, was, wo du sagst, da bin ich besonders gern oben.
Und das kann ich tatsächlich nicht so richtig beantworten, weil das ganz sehr davon abhängt, welche Jahreszeit, welche Tageszeit und welche Lichtstimmung. Wir haben so sehr unterschiedliche Gipfel, die recht nah alle beieinander sind. Und je nachdem, was ich vorhabe, ist ein anderer Berg mein Lieblingsberg. Wir waren heute auf dem Pferdskopf, heute Morgen, bevor wir Eisbaden waren. Und da habe ich mich mit meinen Freunden darüber unterhalten. Und was so krass ist, dass die das Gleiche gesagt haben.
Ach, ernsthaft?
Dass es total abhängig davon ist, was machst du? Willst du nur laufen oder willst du dich lange mit deinen Kindern dort aufhalten? Magst du den Sonnenauf- oder den Sonnenuntergang genießen? Mhm. Oder ist es Winter oder Sommer? Super abhängig von diesen Geschichten. Jeder Gipfel in der Rhön hat was extrem Besonderes. Ich hatte eine ganze Zeit, da war es der Schafstein, der... Es ist eigentlich gar nicht so bekannt. Ich würde jetzt sagen Geheimtipp, aber nachher, wenn alle den Podcast gehört haben, rennen sie alle auf den Schafstein. Dann aber bitte Bescheid sagen, da komme ich mit. Es war eine ganze Zeit der Schafstein, dann die Milseburg, Pferdskopf, Bubadener Stein. Es gibt so schöne Ecken oder Kreuzberg ist halt richtig cool.
Auch. Kreuzberg? Warte mal, der Kreuzberg?
Das da ist wart ja ihr in der Nähe. Mhm.
Genau, Bischof, warte mal, Bischof, der sagte mir was, da hat noch jemand diesen Spruch gebracht, wir sind jetzt in Kreuzberg.
Da gibt's extrem leckeres Bier, das Kreuzbergbier, in so richtig riesigen Tonkrügen, köstlich.
Oh, ich habe noch nie Bier getrunken. Ja, ich verstehe nicht, so, das kann ich mir richtig gut vorstellen, ey. Boah. Aber wo in diesem, auf dem Kreuzberg oben in diesem, ich weiß gar nicht, sind wir denn da hoch? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Da werden mir meine Kollegen ja wieder schreiben. Nee, da waren wir doch.
Kloster Kreuzberg. Wart ihr in einem Kloster?
Doch. Ist die Hütte, die Gmünderhütte, ja. Ist die an dem Berg?
In der Nähe, es ist schon ein Stückchen noch.
Ist auf dem Berg ein Gipfel, Kreuz?
Ja, ja. Riesengroßes. Ich glaube, das Größte, was ich je gesehen habe.
Dann war ich da oben. Ich bin mir fast, da sind da oben so, also wenn man, ich glaube, also wenn du sagst Kloster, weil mich erinnert gerade irgendwie so drei Kreuze, drei große Kreuze, die irgendwo oben stehen.
Ein großes Kreuz ist okay. Ganz oben auf dem Gipfel. Drei Kreuze, das ist dann Milseburg.
Ah, oh. Ich habe mir die Namen alle nicht gemerkt. Ich war einmal, während es übelst voll Schnee war und einmal jetzt im Herbst. Ja, und da war ja nicht so viel Schnee. Da war gar kein Schnee. Und deswegen sah alles anders aus. Das ist ja auch, wie veränderlich die Rhön dann in dem Fall ist, ne? Im Sommer diese Blütenwiesen, das ist die Hügel, das ist super geil. Und im Winter dann dieser Schnee, alles voll mit Schnee, so viel Schnee.
Ja, mein Hund, der ist auch durch den Schnee geschwommen vorhin. Da hat nur noch der Kopf rausgeguckt. Der tat mir auch ein bisschen leid.
Ja, Whisky, ne? Also den haben durfte ich auch in Aktion erleben. Übelst geil. Ja, wie der alte Mann, möchte man fast sagen, total abgeht, ne?
Ja, fast, nicht fast, der ist alt, ja, der wird 15.
Ja, alt ist immer eine relative Zahl, ne? Es ist also so, es ist einfach nur eine Zahl. Das Alter, ja, ich würde auch immer nicht sagen, dass ich 29 bin. Ich fühle mich nicht wie 29.
Waren wir nicht 23?
Ach stimmt, wir waren ja 23. Ja, du, also ich bin 29, ich bin ein paar Jahre älter.
Okay.
Lieblings, deine, du läufst ja viel in der Rhön. Du nimmst auch diese Berge laufend mit, oder? Alle Berge laufend mit? Oder auch welche wandernd, weil die dann zu steil sind?
Hast ja, du musst schon auch hiken. Kannst nicht alles laufen.
Laufstrecken, okay. Also es ist nicht alles Laufstrecke, sondern auch manchmal hiken. Ja, aber trotzdem, es gehört ja zum Trail an mit dazu. Das ist ja so ein bisschen dieses. Hast du deinen Lieblingsberg, den du da erklimmst gerne? Jetzt nicht vom Ausblick her, sondern einfach von der Strecke, von der Laufstrecke?
Auf jeden Fall, das ist tatsächlich so diese Schafsteinregion.
Okay, also alle voll. Zum Schafstein hin.
Ja, also das macht so Bock da hoch und runter, weil es ist ein mega technischer Trail, sowohl hoch als auch runter. Mhm. Und da kann man auch richtig das alpine Laufen üben, tatsächlich. Ne? Ja. Oder, es ist jetzt, hört jetzt gerade mal keiner zu, das ist die Milseburg von der anderen Seite.
Die Milseburg von der anderen Seite.
Es gibt einen Hauptaufstieg, zwei Hauptaufstiege. Man kann aber auch übers Geröllfeld hoch und das ist schon krass technisch und das macht richtig Bock, weil das ist richtig krasses Kraxeln. Das macht wow. So Spaß.
Also es klingt nach richtig schönem Trailrunning.
Voll. Also das ist auch so, also es ist dann auch so ein bisschen Bergkraxeln mit dabei. Also man kann so richtig, man kann für alpines Laufen schon in der Rhön auch trainieren. Das geht.
Okay. Merkt ihr das? Gut, die Frage ist immer, wer hat Bock, alpin zu laufen? Eine Menge Leute, ich weiß. Ich bin immer so dieses Anstieg, kann man auch drumherum gehen?
Nein.
Man muss hoch und rüber.
Ey, aber wie viel Bock so ein...
Was sagst du?
Wie viel Bock so ein Downhill einfach macht, wenn man da oben ist und brettert da einfach nur noch runter. Das ist so, so geil.
Aber das ist ja, du musst ja erstmal hoch.
Das macht auch Spaß.
Da gibt es auch Skilifte, ganz viele.
Nein, nein.
Und dann kannst du von oben aus runterlaufen. Beim Hochgefahren. Der Blick gerade so, was? Lift? Was ist so? Was soll ich mit Liften? Ja, aber das ist ja auch, ich meine, deine Leidenschaft, das hast du ja am Anfang erzählt. Ich verstehe ja auch dieses, also aktuell nicht, weil im High Rocks, da habe ich keinen Bock lange zu laufen, da will ich, aber du bist ja auch jemand, die mag es einfach lange zu laufen. Ultraläufe und das auch noch über Stock und Stein und dann noch mit ordentlich Höhenmeter. Warum?
Also generell bin ich ein Mensch, der das wirklich auch braucht, an seine Grenzen zu gehen, die Grenzen vielleicht auch irgendwie zu verschieben oder darüber hinaus zu treten. Ich glaube, das kann man so oder so sehen. Ich liebe das Gefühl, massiv an meine Grenzen zu gehen und zu gucken, was geht. Und dann, je länger ich laufe, desto freier fühle ich mich. Und das ist auch so nachhaltig. Also, man ist ja nur so bei sich, in sich. Das ist so ein krasses Gefühl. Also Laufen generell, du grinst, du weißt es genau, was ich meine. Du weißt
es so krass. Ich fühl's komplett.
Ja. Und je länger man läuft und je naturnah man läuft, und das ist das Schöne beim Traillaufen, ich track ja da nicht, wie schnell ich laufe. Ich habe die Pace gar nicht auf der Uhr. Es interessiert mich einen feuchten Kehricht.
Ja,
ich will einfach die Natur erleben und mit der Natur sein. Und jedes Wetter... Wir haben ja wirklich in der Rhön ganz krasses Wetter. Man ist so nah bei sich wie sonst nie. Das ist ein wahnsinnig schönes Gefühl und je länger das geht, desto mehr kann man davon mitnehmen.
Oh ja. Ja, das auf jeden Fall. Einsaugen, genießen, auf die Anstrengung dann am Ende. Aber ich glaube, das ist die Belohnung, die man dabei hat. Ja, wenn man so lange unterwegs ist, diesen langen Genuss. Und das ist ja dann auch so, du machst die Pause auf dem Gipfel oben, genießt das Ganze und dann läufst du halt weiter.
Ja.
Es ist ja nicht so dieses kontinuierliche Geknalle. Wenn du jetzt ein Ultra auf der Straße irgendwie zum Wettkampf läufst, sondern wenn du das über die Grenze schon, aber dann auch zumindest mit den Parts, wie du es gerade schon gesagt hast, so, dass du es einfach auf die Distanz hin genießt und am besten dann noch zusammen mit Leuten, ne?
Genau, das ist nämlich das Ding, was das Traillaufen, gerade diese langen Distanzen vom normalen Straßenlauf so ein bisschen abtrennt, sind die Läufer selbst, weil, guten Durst, weil beim Traillaufen, wenn es um diese Grundlagenausdauer geht, da ist das Tempo egal. Das heißt, du kannst mit Menschen jeder Leistungsklasse laufen. Ganz oft treffen wir uns als Gruppe, dann plane ich eine Route, die in der Mitte eine Parkplatzstelle hat. Und dann kann man sich entscheiden, ob man die kleine Runde mitläuft oder nur die große. Oder man entscheidet ab der Mitte, ob man die Schleife noch mit dranhängt. Und wir sind dann teilweise, kann man wirklich mit einer großen Gruppe unterwegs sein, weil das Tempo ja völlig egal ist. Es ist ja Grundlagenausdauer, die Zeit auf den Beinen ist wichtig. Und da entstehen wahnsinnig schöne Begegnungen, Gespräche. Es kommen auch teilweise fremde Trailläufer mit in die Gruppe noch dazu, die sich sofort wohlfühlen und integrieren. Und beim Straßenlauf, da ist es so, mein Trainingsplan, der sagt heute die Pace bei dem Puls und ich muss jetzt Vollstoff geben oder 40 Kilometer Dauerlauf in 5:15 und flach. Ja. Und dann kann da keiner groß mit. Ne? Und ja. Beim Traillaufen, das ist, diese Community ist echt so krass, ich kann das gar stimmt. nicht beschreiben.
Ja. Dieses ganze Trailrunning, ich meine, du bist nur, ich will fast sagen, im Zentrum von vielen Trailrunnern, weil um dich drumherum halt einfach das Gelände, das bringt es natürlich hervor, dass die Läufer dann einfach aufs Trailrunning aus sind. Aber ich meine, ich habe ja nur mittlerweile auch schon einige kennengelernt hier durch das Erzgebirge und so. Die erzählen ja dann auch immer das Gleiche. Also wenn du da zu diesen Veranstaltungen kommst, die fühlen alle, die denken alle in diesem gleichen Kosmos, in diesem gleichen Universum, das Trailrunning-Universum, der eine halt mit seinen 10 Kilometern, der andere dann aber als Ultraläufer. Und die fühlen trotzdem alle das Gleiche und haben diesen Community-Gedanken einfach zusammen durch die Wildnis, durch die Berge, über die Berge, durch die Wälder zu laufen und einfach die Zeit zu genießen, zusammen mitten in der Natur. Das ist schon geil.
Das hast du ja sogar auf den Rennen. Ne? Ich war in 2022 bei den Adidas Infinite Trails. Mhm. Und
Adidas habe ich auch noch nie gehört.
Also bei den, ich glaube, es heißt sogar, weiß ich gar nicht, heißt das Terex Infinite Trails? Ich habe keine Ahnung. Also auf jeden Fall bei den Infinite Trails.
Ja, okay, das ist gut.
Und was ich da erlebt habe, also es war auch mein zweites Trailrennen, aber mein erstes alpines Trailrennen. Und was ich da erlebt habe an Zusammenhalt, das habe ich auf keinem Straßenlauf, auf dem ich je war, erlebt. Wenn da irgendjemand am Rand gestanden hat, pausiert hat, gelegen hat, gesessen hat, da läuft keiner dran vorbei. Da wird gefragt, geht's dir gut, brauchst du Hilfe? Ich weiß nicht, wie viele Gels ich abgegeben habe, Riegel, wie viel Wasser. Ich habe der einen direkt mein komplettes Wasser in ihre Flasche gekippt, ja, weil ich wusste, ich komme mit dem einen Wasser noch klar und in 8 Kilometern ist die nächste VP. Das sind so Sachen, das würde dir doch auf einem Marathon nie passieren. Da liegt einer und da läufst du dran vorbei, weil du musst auf die Uhr gucken. Ja, und beim Trail ist es einfach völlig egal. Da kommt es, gerade im Ultrabereich, da kommt es jetzt nicht im Profibereich gar nicht drauf an, ob du jetzt 2 Minuten jemanden noch Wasser gibst oder nicht. Ne? Und du schiebst die Leute an durch dein, ja, weiß ich nicht. Man schiebt sich gegenseitig irgendwie an.
Das ist auch das, was ich, also ich habe nicht viel Erfahrung bei den großen Veranstaltungen, der Trail-Veranstaltungen, aber es unterscheidet, also meine Referenzveranstaltung in dem Fall ist der Sachsen-Trail am Rabenberg und das ist da aber auch genau so ein Ding. Gut, der Oberlausitz-Trail auch, das ist auch so, aber diese anderen Läufe, wie du sagst, so die ist, ja, es ist halt, du bist halt irgendwo, ich glaube, es liegt auch daran, dass du irgendwo im Nirgendwo unterwegs bist, dass du dir dann auch sagst, ja, wir müssen uns gegenseitig supporten, was dann halt in der Stadt in dem Fall nicht der Fall ist, wo alle auf ihre Pace und auf ihre Frequenz gucken und du dann aber, wenn du im Trail unterwegs bist, der doch einen anderen Aspekt, auch wenn es viele Leute gibt, die da trotzdem vorne wegballern und auch schon darauf aus sind, da irgendwie was Großartiges zu erreichen. Wobei erreichen, muss man sagen, du bist ja auch jemand, der da schon einiges eingesackt hat. Du hast ja auch schon bei Läufen viel mitgenommen und viel Podeste erklommen. Du bist ja da in dem Fall auch nicht sehr unsportlich.
Das stimmt. Und dennoch ist es so, dass ich beim Traillaufen, da würde es mir niemals einfallen, jemanden an der Seite liegen zu lassen.
Ja, nee.
Ich frage, alles okay. Und das, also tatsächlich beim Straßenlauf ist das irgendwie was anderes.
Ja, also das Gefühl merkt man auf jeden Fall. Also das kann man nicht, klar bei den kleineren vielleicht nicht, aber bei den etwas, die so groß sind wie die anderen Veranstaltungen, da ist definitiv so. Man merkt schon, die Communities unterscheiden sich auf jeden Fall. Nicht umsonst gibt es im Internet so viele Memes darüber, wie sich Ultraläufer oder Trailläufer von Straßenläufern unterscheiden. Ne?
Das ist so cool.
Ja, das ist so viel geiles
definitiv.
Zeug.
Ja.
Ja, aber man braucht ja viel Ausstattung dafür, ne? Also du läufst immer mit Stöckern?
Nein.
nicht?
Ich laufe im Training ganz selten mit Stöcken. Ich trainiere bewusst Stocktraining. Dann fahre ich wirklich an die steilsten Anstiege ran, also in die Nähe. Und dann laufe ich da ganz oft hoch und runter.
Ach, ernsthaft? Dann,
das ja, heißt, weil also dir fehlen hier schon die Anstiege für Stocktraining. Also, dass es sich lohnen würde, dauerhaft mit Stöcken zu laufen.
Das ist nämlich immer so ein Ding, weißt du? Das ist wie im Winter, die Anfängerläufer im Winter, die sich immer Schicht über Schicht anziehen und dann nach 5 Kilometern mitkriegen, pff, ist mir warm. Hm? Das ist beim Stocklaufen oder wenn es da irgendwo steht, die machen bei einem Trail mit und dann nehmen sie Stöcker mit auf eine Anhöhe von 400 Metern oder sowas und dann sind die Anstiege gar nicht so und dann hast du die Stöcker dabei und ich finde das dann auch immer ein bisschen übertrieben, wenn du bei solchen kleinen Anstiegen schon die Stöcker rausholst. Da, wo du sie eigentlich dann brauchst. Und dann, wenn sie sie brauchen, wissen sie dann nicht, wie sie anwenden. Also ja, das ist ja auch, also, ich meine, bei mir ist das Gleiche. Wenn ich die auspacken würde, ich wüsste gar nicht, wann ich welchen, wo ich es hinstecken sollte. Ich würde da wahrscheinlich wie so ein...
Nee, das ist, also das kann man super leicht trainieren und auch super schnell lernen. Das ist kein Hexenwerk. Und wir haben schon relativ viele Läufer hier, die Stöcke einfach in der Hand behalten und gar nicht wegstecken mehr. Also du kannst die ja auch in der Hand behalten, gerade wenn du Faltstöcke hast.
Ja, so eine Klappdinge.
Stört ja nicht.
Wie bei Star Wars. Ich würde immer beim Hochlaufen immer rufen, ich bin dein Vater, ich bin dein Vater, ich bin nee, die Luft.
Da würden sich alle hinter dir ein bisschen wundern.
Stimmt.
Ich denke, du bist 29. Ja.
Ach so, ja, dann kann ich ja noch gar kein Vater sein, das stimmt. Was war deine längste Strecke?
103 Kilometer.
Warum? Oh, wow, geil, 103 Kilometer und wo war das?
In Schotten, Vogelsberg, das ist quasi das Pendant zu Rhön auf der anderen Seite.
Okay.
Wenn du mitten in Fulda bist, brauchst du gleich lang, entweder in Vogelsberg oder in die Rhön. Das ist beides Vulkangebirge, erloschenes. Mhm. Richtig schön da auch.
Okay. Ja. Und da bist du 103 Kilometer mit welchem Hintergrund gelaufen? Einfach weil du Lust hattest?
Nee, das war ein Ultra.
Also ja, genau, aber es war eine Veranstaltung auch. Ach so. Ja. Okay.
Genau.
103 Kilometer. Wie lange hast du dafür trainiert? Inklusive Bouldern.
Ja, also ich habe dafür gar nicht so richtig trainingsplanmäßig trainiert. Ich würde sagen, ich habe quasi immer dafür trainiert, weil ich ja immer Trails laufe und auch immer meine Longruns mache. Ich habe dann irgendwann angefangen, abends eine Vorbelastung zu machen, wenn ich am nächsten Tag einen Longrun hatte. Also ich habe dann zum Beispiel abends im flachen 20 Kilometer Tempo-Dauerlauf gemacht, damit die Beine müde sind und habe dann am nächsten Morgen einen Longrun gemacht, Grundlagenausdauer. So Sachen. Also das macht man dann halt eher in der Vorbereitung, aber das habe ich.
Aber keinen direkten Trainingsplan im Sinne von das, sondern so im Hinterkopf, ich muss so laufen und dann.
Ja.
Also du machst das Florian Euschwanden da, macht das genauso. Wir haben uns dann über Trainingsplan unterhalten und so, ja, ich weiß, was ich machen muss und so kategorisiere ich meine Läufe über die Woche, dann weiß ich, okay, ich bin jetzt trainiert für den und den Lauf, ich bin trainiert für die und die Distanz und wenn ich dann mal einen Trainingslauf mache, sehe ich, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert und dann passe ich es halt an, wenn es nicht passt.
Genau.
Ich laufe ja nur schon eine ganze Weile und am Anfang, ich habe ja nie einen Progress dabei gehabt, obwohl ich sagen muss, klar, ich bin immer mehr Distanz gelaufen und dann irgendwann meinen ersten Marathon, dann irgendwann meinen ersten Ultra, aber auch ohne Trainingsplan und dann hatte ich aber meinen Trainingsplan und dann wurde ich aber besser und habe festgestellt, mit angeleitetem Trainingsplan, das ist halt einfach mal geiler. Die Frage ist halt nur, wie es mit dem Hintergrund aussieht, also wenn man das schon in sich hat, dann trainiert sich's ohne Trainingsplan vermutlich schon, aber sonst ohne Trainingsplan könnte ich nicht. Also ich...
Ja, es ist schon so, ich habe immer ohne Trainingsplan trainiert und wurde auch kontinuierlich eigentlich besser. Das klingt jetzt blöd, aber ich glaube tatsächlich, dass ich schon auch ein gewisses Talent einfach habe, um hier die Läufe im Umkreis einfach auf Podium zu machen. Und habe dann ja in 2022 über Runner's World ein Teamstartplatz für die Infinite Trails bekommen und wurde dann von Sonja von Opel 3 Monate lang darauf vorbereitet. Und da habe ich dann wirklich gemerkt, was ein Trainingsplan ausmacht. Also solche Einheiten, also ich bin dann irgendwie im Training Bestzeiten gelaufen und ich habe eigentlich auf Ultradistanz mit über 3000 Höhenmeter trainiert und habe trotzdem irgendwie hier einen relativ großen Halbmarathon in der Volkswertung gewonnen, obwohl ich null auf Tempo trainiert habe. Weil einfach, also das macht schon einen Unterschied. Es war aber eine harte Zeit, wenn man bedenkt, dass man irgendwie noch einen Job hat und 2 Kinder und einen Hund und einen Haushalt. Ja. Sich dann an einen Trainingsplan zu halten, ist schon auch Stress.
Ja, auf jeden Fall.
Deswegen finde ich es ganz entspannt ohne Trainingsplan. Allerdings muss ich da dann doch, ich habe schon vor, wieder richtig nach Plan zu trainieren in
Zukunft. Aber Hut ab, ey, ehrlich. Ich bin, das ist für mich ja, das ist das, was mich auch so krass motiviert hat, was mich so beeindruckt hat, auch bei dir, als wir uns dann unterhalten haben und du so krass unterwegs bist und ich mir dann dachte, ey, fuck, was ist, ja, 2 Kinder, ey, ein Job, hat ein Haus, irgendwie, und dann so krass unterwegs zu sein, ist schon eine Nummer, ne? Da muss man schon echt krass diszipliniert sein mit allem, um da auch dementsprechend irgendwie einen Output zu kriegen. Aber ist schon, also deine Sport-Life-Work-Balance, ist die eher chaotisch oder ist die koordiniert?
Ich finde sie völlig chaotisch. Andere finden das total koordiniert. Also Außenstehende sind immer der Meinung, dass sie, also ich kriege das ganz häufig zu hören, wow, wie du alles unter einen Hut bekommst. Und ich denke mir, jo, dann guck doch, mach doch mal meine Haustür auf und guck, wie es hier aussieht.
Du weißt ja auch nicht wie, hä? Ja, krass.
Genau. Also okay, ich finde mich kein bisschen strukturiert, null.
Wir hatten das auch, wenn du das jetzt sagst, wir hatten ja telefoniert vorher und wir hatten das ja auch in einem Auto, das Thema, als du mit deinem Auto den Berg hochgekratzt bist, also versucht hast, den Berg hoch und ich auf der Autobahn komplett den Schnee ins Gesicht bekommen habe, also im Auto, und habe mir auch gedacht, ey, fuck, ich stelle mir jetzt richtig vor, wie hart das gerade bei dir ist. Als du mir auch davon erzählt hast, wie viel Glück du gerade überhäuft wirst und dass die Leute auf Jenny sagen, hey, guck mal, wie du das machst und wie du das da gewuppt hast und alles. Du hast natürlich auch einige Support im Hintergrund, mit dem Papa der Kinder auch, die natürlich, der natürlich dann auch immer mal noch die Kinder, also nimmt es gut, ihr teilt euch das ja natürlich, was halt gut funktioniert in den Absprachen, was dich da ein bisschen supportet, aber auch so die anderen Leute, die drumherum sind. Du hast ja da von auch zwecks Tore, ich glaube, in der mit Kinderbetreuung selber wahrscheinlich auch immer ein bisschen Support.
Nein? Ja? Jein.
Das macht ja, weil das ist immer die Frage, weil wenn du sagst, du hast ja auch das Kind, also Tore selber, der ja cooler Typ übrigens. Aber das mit den Kindern, du hast den Sport, du hast die Arbeit, du bist schon für dich selbst verantwortlich und wuppst das alles alleine. Aber die Frage ist immer noch, wenn du sagst, mach mal meine Tür auf oder das von der Koordinierung her, du kriegst schon Support von außen.
Ja, also es ist so, wenn ich wirklich, also gestern zum Beispiel haben wir für eine Sportsbrand geshootet und da brauchte ich natürlich Betreuung für die Kids, weil Tore bei den Temperaturen, also ich nehme die Kinder sonst auf Shootings auch mit.
Ja, das sehe ich auch mal.
Aber bei den Temperaturen kann Tore nicht so lange draußen sein, das schafft sein Herz nicht. Und da waren die Kids bei meiner Mom, ne? Und bei meinem Dad und hatten dann irgendwie Pizza gebacken und ein bisschen Kinoamt gemacht. Das geht dann schon auch. Und ansonsten ist Patrick, also der Papa von den Kids, so gut er kann, hilft er mir dann auch außerhalb unserer Absprachen. Also wir sind schon ein Mega-Team. Bin ich auch mega glücklich drüber und super stolz, dass wir da so gut funktionieren. Mhm. Und meine Mom, was sie gesundheitlich halt schafft, hilft die mir schon auch. Ne? Also ich habe da schon Support. Und ansonsten, während die in der Schule sind, in der Betreuung, das sind so die Zeiten, die man gut auch zum Trainieren nutzen kann, ne?
Ja, okay, da hast recht. Das mache ich ja auch immer. Wenn ich unterwegs bin, Laufschuhe und so weiter immer dabei. Laufen ist halt nun mal ein super einfacher Sport. Ja, das ist absolut. Halt, das macht sich halt klar, wenn man es auf Ultradistanz geht, dann hat es schon ein bisschen zeitintensiv.
Ja, ja.
Aber ja, grundsätzlich, das ist halt die Einfachheit des Sports. Aber du hast ja nicht nur das Laufen, du gehst ja auch bouldern. Aber dann nimmst du die Kids ja immer mal mit. Das sehe ich ja auch.
Das ist so
dein Nebensport, ne?
Ja, das hat sich irgendwie etabliert. Es war auch gar nicht so geplant, dass das so ein krasser Teil von meinem Leben wird, aber das hat mich voll gecatcht. Also Bouldern, einmal die Woche mache ich das dann ganz alleine, auch zum Socializen mit ein paar anderen Leuten, ist schon geil. Und ansonsten noch ein, zwei Mal die Woche mit den Kids. Wir sind auch mittwochs klettern, richtig Seilklettern. Da habe ich so eine Kindergruppe von herzkranken Kindern, den Kurs, den leite ich da. Und danach können wir Erwachsenen dann auch noch ein bisschen klettern. Und ja, die Kids, die kennen sich ja überall gut aus in der Kletter- und Boulderhalle. Die machen da ihr Ding. Das geht schon.
Siehst du, jetzt hast du nämlich auch wieder das gesagt. Für mich war Klettern und Bouldern das Gleiche.
Und mir
haben die Leute, die dann gucken, du jetzt auch, versteckst sie in deinem Mikro. Oh Gott, das hör auf zu erzählen. Es ist nicht das Gleiche.
Nein. Also Klettern ist ja quasi an einer sehr hohen Wand gesichert an einem Seil. Mhm. Das machen wir auch ganz gerne mal draußen, wenn es nicht gerade super kalt ist und Schnee, gehen wir auch draußen klettern. Das kann man hier in der Rhön wunderbar machen. Und Bouldern, das ist tatsächlich auf Fallhöhe, auf Weichmatten und das ist auch viel, viel mehr im Überhang. Ne? Mhm. Klettern ist ja eher weniger Überhang und auch nicht so starker Überhang. Du gehst dann einfach die Wände hoch und Bouldern, das kann durchaus auch mal, ja, schon waagerecht zum Boden sein. Für den Körper deutlich belastender. Also es ist wirklich ein krasses Krafttraining. Ich habe auch, seitdem ich bouldere, 6 Kilo zugenommen. Muskulatur.
An Muskulatur?
Ja.
Wow, weil das, naja, klar, ich meine, dieses Festhalten, ich packe dich ja mal kurz zur Seite.
Ja.
So. Gucken wir uns gleich an. Mit dem Mikro versteckt so ein bisschen, damit sehe ich dich, aber jetzt kann ich auch direkt ins Mikro. Das ist immer so seitlich. Ja, also diese, genau wie du da an manchen Dingern dran hängst, da denke ich mir dann auch immer, was ist, wenn die Finger loslassen, wenn du nach hinten runterfällst?
Dann fällst du auf eine ganz weiche Matte.
Okay, die ist aber, ach okay, ja klar, dass da keiner, ja, dass man da Matten hinlegt, das wäre natürlich, das macht Sinn.
Ja, auch wenn du draußen boulderst, dann hast du sogenannte Crashpads dabei, die legst du dann da drunter, dann hast du normalerweise auch noch Spotter, die Crashpads dann schauen, dass die unter dir sind, das ist, ist schon... Es ist kein super ungefährlicher Sport. Wenn du falsch fällst, tust du dir weh.
Ja, ja.
Aber es ist ein sehr, sehr sinnvoller Sport für Trailläufer. Okay. Richtig, richtig, weil diese ganze feine, stabilisierende Muskulatur, die du brauchst, auch wenn du Ultras läufst, die wird ganz sehr beansprucht. Also du bekommst eine wahnsinnig gute Core-Spannung rein. Du musst deinen Körper richtig gut koordinieren und kontrollieren können. Also Bouldern ist da schon ein sehr, sehr guter Ausgleichssport.
Das kann ich mir gut vorstellen. Also vom Grundprinzip her, es ist ja jetzt, also klar, du musst halt viel mit deinen Armen und so weiter arbeiten, aber du musst halt den Körper steif halten, ne? Dein ganzer Körper arbeitet eigentlich, ne?
Ja, meinst du gar nicht mal mit den Armen? Ja, du brauchst ganz, ganz viel Beinkraft. Also gerade wenn du dann ein bisschen schwierigere Boulder machst, dann machst du das ganz viel über die Füße, über die Beine. Du musst versuchen, nur durch Beinspannung deinen ganzen Körper an der Wand zu halten, damit du nicht abfällst. Mhm. Also ist schon so ein wirklich krasses Ganzkörpertraining. Und bei uns in der Boulderhalle gibt es auch noch einen Freeletics-Bereich mit ganz, ganz vielen schweren Gewichten auch, wo ich im Anschluss an mein Boulder-Training noch mein Krafttraining mache.
Okay, also das auch noch zusätzlich zu dem, das ist auch etwas Elementares, also auch als ich mich im Ultratraining befand, wo es dann immer wieder Krafttraining dazu angewiesen war, weil nur Laufen macht halt nicht, ne? Präventiv für Verletzungen und sowas ist das halt schon super, super wichtig, dass du dich halt nicht verletzt, dass alles irgendwie auch stabilisiert ist. Aber das ist ja, ist eigentlich ein offenes Geheimnis, aber die wenigsten machen es immer.
Ja.
Die wenigsten machen.
Ich merke das, wenn ich es schleifen lasse, voll. Also wenn ich regelmäßig Krafttraining mache, 2 bis 3 Mal die Woche, und da meine ich jetzt nicht irgendwie so Stabi-Kram, sondern super schwere Gewichte, 2 bis 3 Wiederholungen, richtig schwer, dann bin ich extrem belastbar körperlich.
Okay.
Wenn ich das schleifen lasse, dann fängt es an und zwackt hier und zwickt da. Ne? Das Krafttraining ist schon super wichtig.
Es ist, genau, also da kommen wir nämlich auch zu dem, dieses Verletzungsthema. Das hatte ich ja nur in letzter Zeit auch ganz schön, das hat sowohl mich als auch dich, wir waren so zwei Leidensgenossen, die das extrem betroffen hat, weil man einfach gerade nicht wusste, woran liegt es denn jetzt? Warum? Jetzt will man die Leidenschaft durchziehen und man kann es nicht machen, weil man einfach körperlich eingeschränkt ist, weil man gerade wieder irgendwas passiert ist. Und wir, so haben wir uns ja auch persönlich kennengelernt. Du bist nach Jarmen gekommen mit deiner eingeschränkten Hüfte.
Ja, voll.
Und an Pogo tanzen mit dieser Hüfte. Und danach war ja die Hoffnung, hey, fühlt sich gut an, es geht doch vielleicht wieder gut, aber dann ist es ja nicht besser geworden, ne?
Nee.
Das war ja auch so ein Thema, das, wir haben uns ja auch darüber unterhalten, auch wenn man Krafttraining und alles macht, aber dann passiert halt sowas und dann bist du da raus. Wie lange hast du jetzt gebraucht, dass du wieder starten konntest? Im September war Jarmen.
Also genau, die Probleme fingen ja schon an im Juni tatsächlich oder sogar noch einen Ticken früher. Es war echt, es hat sich ja dann rausgestellt, dass das eine sehr, sehr schwere Borreliose-Infektion war.
Ah, ja.
Borreliose kann ja in die Gelenke gehen, ins Rückenmark. Bei mir ist es sehr, sehr, sehr spät erst erkannt worden, weshalb die Borreliose sich so richtig schön überall verteilen konnte. Und wir haben ja echt, also Physio und ich haben so hart zusammengearbeitet und versucht, das in den Griff zu bekommen. Und es wurde und wurde nicht besser. Mhm. Und ich habe dann sehr, sehr lange auch Antibiotika bekommen. Aber wenn die Borreliose erstmal den Körper geschädigt hat, dann kommt man da nur ganz schwer wieder raus. Und also man kann sagen, wenn wir jetzt mal den Juni nehmen, Anfang Juni, ich kann jetzt seit ungefähr einem Monat wieder laufen.
Okay, wow.
Richtig laufen, ne? Also wo ich dann auch sage, ey, ich kann mal ganz entspannt irgendwie 40 Kilometer durch die Rhön machen. Oder in Tempo. Tempo ist immer noch ein Struggle, weil nachdem jetzt ein halbes Jahr meine Hüfte so geschont wurde linksseitig, fehlt dann natürlich Muskulatur. Und wenn ich viel Druck drauf bringe, dann muss ich schon arg aufpassen, ne?
Okay.
Genau, also Longruns, alles Grundlagen, Ausdauer, chillig geht. Tempo, da muss ich mich erst wieder rantasten.
Das ist auch nicht so, dass du jetzt auf der Bahn, wenn du Tempo machst, hinkst. Also bist du dann so pop, 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 pop.
Entschuldigung. Ich verstehe also, voll.
War jetzt eher so ein Scherz. Wenn du so, ich meine, klar, verstehe ich, dass die eine Seite weniger stark ist als die andere, also weil die ja eine ganze Zeit nichts machen konnte. Aber ich habe so ein Bild gerade im Kopf.
Das Bild trifft voll zu. Bis vor wenigen Wochen bin ich noch so genau. Und das Coole ist, dass ich ganz oft einen Freund habe, der mitläuft und der filmt so gerne beim Laufen. Und anhand seiner Videos kann man meine Heilung eigentlich total gut sehen.
Ach, krass.
Na, wir sind das erste Mal irgendwie im Hochsommer zusammenlaufen gewesen und da war das echt noch so ein links absacken, rechts stützen, links absacken, rechts stützen. Mittlerweile die Videos, du siehst richtig so einen Gleichtakt.
Wie so ein Hanghuhn. Kennst du Hanghühner?
Ja.
Voll gut. Also die Hühner, die ein kurzes und ein langes Bein haben, wenn die am Hang gehen. Ja, wenn du die auf die andere Seite stellst, dann kippen die um. Passiert
es
bei dir
fühlt
auch?
Sich auch voll, es fühlte sich ganz lang echt so an. Ich habe immer zum Physio gesagt, guck doch mal nach der Beinlänge, das ist doch nicht gleich lang. Und er sagt, doch, die sind voll gleich lang. Also etwa, wenn eine Seite gar keine Muskulatur mehr hat, das fühlt sich so falsch an. Und das war ja im zentralen Nervensystem. Also mein Gehirn konnte ja die linke Seite an der Hüfte nicht mehr ansteuern. Also da ist da eine Wurzel und der Kopf weiß, das Bein muss da drüber, aber es passiert halt nichts.
Guck mal, Wurzel.
Ja, so ungefähr. Also Stolpern war in den letzten halben Jahr wirklich so ein Ding, das hat mich stets begleitet.
Oh ja, okay, krass, ey. War heftig. Aber dafür hast du am Wochenende das erste Mal seit langem wieder, also ja, du bist ein Ultra gelaufen.
Ja, richtig.
Es ist ja, du bist bei deinem Heartbeat-Ultra ein Ultra. Du hast zwar die 112 Kilometer vor langer Zeit mal irgendwann geplant, dass du die selber läufst, aber ne, mit der langen Phase ging das halt nicht. Und du bist trotzdem ein Ultra gelaufen.
Ja.
Das ist ja schon bei deiner eigenen Veranstaltung.
Das finde ich auch heute noch richtig krass, dass das möglich war. A, dass ich überhaupt wieder so toll laufen kann. Das ist echt, oh wow. Weißt du, mein Herz so warm. Und dass ich auf meiner eigenen Veranstaltung, die das erste Mal stattfindet und alles so krass chaotisch mit der Orga und so, dass dieses Event dann stattfindet und es gibt wirklich die Möglichkeit, dass alle meine Helfer so gut zusammenarbeiten, dass ich auf einmal loslaufen konnte.
Ja, und dann läuft
es auch. Das war so krass. Ja.
Also so krass. Für jeden, der uns ja auch auf Instagram folgt, wisst ihr selbst, ich bin der Laufpoet Runny Mommy. Wir haben, ich werde einfach mal in den Shownotes noch den Instagram-Kanal, auch den vom Heartbeat Ultra, verlinken, um einfach mal die ganze Story des Heartbeat Ultras nochmal nachverfolgen zu können. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch jetzt noch knapp eine Woche, nachdem der Heartbeat vollendet wurde. Wir haben ja von früh bis abends, ich meine, du warst von ganz morgens bis eure ganzen Leute, die 2 Stunden, 3 Stunden, die haben mich mit Augen angeguckt, so völlig zerknautschte Augen, die so viel Vorbereitung da reingesteckt haben. Wir haben ja bis abends, es war ja super spät, irgendwann, wir sind in der Pizzeria, da waren ja noch alle fast weggepennt. aber jetzt eine Woche quasi nachdem, mit voller Glück und mit immer noch den Gedanken daran, wir spulen allerdings mal so weit zurück, zu der Idee des Heartbeat Ultras.
Oh.
Also, weil es gibt viele Veranstalter, aber wie kommt man als jemand, der sowieso schon grundsätzlich mit seinem Sport, mit seinen Kindern, mit seiner Arbeit beschäftigt ist, auf die Idee zu sagen, ich mache mal eine Veranstaltung mit den Fulda. Da habe ich Bock drauf.
Das war so nicht geplant. Nee, überhaupt nicht. Man muss dazu sagen, die Folgeerkrankung, die mein großer Sohn entwickelt hat, aufgrund seines halben Herzens.
Tore, genau.
Also Tore ist lebensbedrohlich erkrankt. Das ist eine sehr schwere Lungenerkrankung, an der ziemlich viele Kinder immer noch sterben, beziehungsweise auch einfach schreckliche Qualen erleiden müssen, auch die Familien, die das alles miterleben. Und bei Tore war das so, dass ich sehr lange schon gesagt habe, ich glaube, er hat diese Erkrankung, das spricht viel dafür. Und leider ist es so, dass in Deutschland die Vernetzung der Ärzte interdisziplinär wirklich schlecht ist im Vergleich zu anderen Ländern. Das heißt, die sehen nur das Herzen. Also das Herz, die Kardiologen sehen nur das Herz. Da wird gar nicht groß weiter geguckt, warum wächst der eigentlich nicht mehr. Ne, der Tore, du hast ihn ja gesehen, der ist ja so groß wie live, mein Vierjähriger. Warum nimmt der nicht mehr zu? Warum ist der ständig wegen angeblicher Lungenentzündung im Krankenhaus? Hat sich ja alles rausgestellt, das waren keine Lungenentzündungen. Ne? Und oder nicht zwangsläufig immer.
Ja.
Und da wurde einfach viel zu spät erst in einem Notfall, wir hatten hier zu Hause eine Notfallsituation, diese Lungenerkrankung, dieses Eiweißverlustsyndrom diagnostiziert und dadurch hat er einfach große Folgeschäden erlitten. Und
durch diese Nichtbehandlung, Nichterkennung.
Genau, ne? Also da ist einfach viel zu, also wie gesagt, wir hatten Notfälle, die waren lebensbedrohlich.
Ja.
Wir hatten eine ganz, ganz schlimme Zeit im Krankenhaus. Da muss ich auch wirklich gerade nochmal meinen lieben Ex-Mann wirklich Shoutout. Wir hatten ja ein Baby zu dem Zeitpunkt und ich habe voll gestillt und Patrick hat das mit Tore so gewuppt und Tore lag so lange auf Intensiv und also wow, was er da geleistet hat, die zwei zusammen, Wahnsinn. Und ich habe das von außen halt alles so mitbekommen.
Schaut da an Patrick auf jeden Fall, den habe ich auch kennengelernt am Wochenende.
Und wir hatten halt Corona, eigentlich durften wir da nie groß hin, ich durfte ihn da wenig nur unterstützen und habe das so von außen alles mitgekriegt und habe irgendwann gedacht, irgendwie, du musst da was dran ändern. Also es kann nicht sein, dass wir hier so eine schlechte medizinische Versorgung haben für solche Sachen. Du musst da was dran ändern. Und dann kam die Idee auf, ich schnapp mir 1, 2 befreundete Ultraläufer und wir laufen mal 112 Kilometer, weil Notruf 112, aus der Schnapsidee heraus. Und das machen wir dann so ein bisschen bekannt und dann sammeln wir Spenden.
Und, also es war eigentlich nur als, wir laufen mal ein bisschen irgendwie Ultra, 112 Kilometer und sammeln dann einfach Spenden dazu.
Richtig. Und dann kam diese Idee so auf, wir waren zwischenzeitlich zu Hause, dann kamen wir wieder ins Krankenhaus, da war ich aber dann mit Tore und habe diese Idee dann in der Krankenhauslangeweile weiter ausgefeilt und irgendwie ist Sarah darauf aufmerksam geworden.
Sarah
Zimmermann hattest du ja, auch genau, schon im Podcast.
Sarah Zimmermann, die bei mir auch schon mal im Podcast mit war und die den mit Malte den Ausdauerhelden-Podcast macht.
Richtig.
Bei denen du auch schon mal warst, die ja dann auch ein großer Teil von dem Projekt geworden ist.
Ja, und die arbeitet ja selber im Pflegebereich. Die hat irgendwie, kam die auf meinen Account, weiß der Geier wie, und hat nur gesehen irgendwie, ich hänge da im Krankenhaus rum und war wahrscheinlich auch irgendwie laufen zwischendurch, wie auch immer. Und da habe ich ihr davon erzählt. Und es war dann plötzlich so ein, auch hier im Freundeskreis, so, ja, wir würden da gern Teil von sein. Und irgendwie kannst du das nicht irgendwie machen, dass wir da mitlaufen können. Und wer kann 112 Kilometer laufen? Dann kam die Idee auf, okay, wir machen das als Trail mit Parkplätzen dazwischen. Dass jeder, dann war so die Idee, boah, dann shuttelst du die Leute hin und her, wie soll das funktionieren? Nee, dann machen wir es als Rundlauf. Aber Rundlauf auf dem Trail, das wird dann auch wieder schwierig. Und nicht jeder mag Stock und Stein. Und wenn das den ganzen Tag geht, ist der Trail halt irgendwann auch eine Rutschbahn. Ne?
Denken wir zurück an in der Folge jetzt. Du hattest vorhin erwähnt, dass du gerne deine Läufe so planst, dass es für alle machbar irgendwie ist. Das heißt, du hast da ja schon ein kleines bisschen Erfahrung gesammelt und versucht, diese Idee natürlich dann da weiterzuspinnen. Ne?
Ja, weil plötzlich war, egal wem ich das erzählt habe und auch Nichtläufer, haben alle gesagt, ey, egal wie, ich will, ey, ohne Scheiß, ich will da dabei sein, ne? Ich will damit Teil von sein. Egal wie ich dir helfen kann, ich helfe dir. Und dann dachte ich, alles klar, dann machen wir das Ganze nicht am Trail. Wir machen das flach, wir machen das auf Asphalt und wir machen das irgendwo, wo alle hin und wieder heimkommen. Und zack, war die Idee geboren, wir machen in Fulda einen Lauf. Und irgendjemand meinte dann, du Jenny, hast du das bei der Stadt angemeldet? Weil das klingt ja jetzt doch, als wäre das was Größer. Und dann habe ich einfach bei der Stadt angerufen und gesagt, hallo, ich bin so eine Läuferin und ich würde da gerne einen Lauf veranstalten. Und die haben mich für bescheuert erklärt. Also wirklich so.
Hey, hier, ich bin Jenny, ich möchte so einen Lauf machen, ich möchte so einen Lauf anmelden. Das ist voll da.
So ungefähr.
Okay.
Und dann kam dann nur so dieses, Sie wissen Sie eigentlich, was das kostet und wie viel Aufwand dahinter steckt? Und ich zu dem Zeitpunkt ganz blauäugig, nö, aber das kriege ich schon hin. Und ja, da war die Idee aus einer Schnapsidee, ich laufe mit ein paar Freunden 112 Kilometer, wurde plötzlich 500 Leute laufen zum größten Teil in Fulda und zum Teil überall auf der Welt eine 6-Kilometer-Runde und sammeln pro Runde ihre Spenden.
Also 400 Teilnehmer hatte, ungefähr 400 Teilnehmer hatte die Veranstaltung, ja. 70 waren noch von, also virtuell noch außerhalb, ne?
Ja.
Und das war, wir sind etwas irritiert, weil gerade das FaceTime irgendwie rumfibbelt. Ja, und 70 raus, das ist halt fast 500 Läufer, die bei einer Veranstaltung, die aus, wollen wir nicht mal 112 Kilometer irgendwie laufen und Spenden sammeln, heraus entstanden ist.
Ja.
Und
völlig verrückt.
Und als Betrachter von außen kann ich dir sagen, also der du hier zuhörst, dass es eine Veranstaltung geworden ist, die aus der Schnapsidee zu so vielen, in so viele Herzen gedrungen ist, in halbe Herzen, und die dann so viel Effort aufgebracht haben, sowohl, ich will fast sagen, professionell als auch amateurhaft, aber einfach daran teilgenommen haben, von hinten irgendwie alles mitorganisiert haben, weil da steht ja noch ein Verein mit im Hintergrund, der Fontanherzen e.V.
Genau.
Und Fontanherzen e.V. damit hatte ich, dachte mir, warum heißen die denn so? War Theodor Fontane jetzt irgendwie damit am Start? Aber es hat ja was mit dem Fontankreislauf zu tun, ne?
Genau.
Kannst du das mal kurz erklären? Hast du, weil da waren auch viele, die gesagt haben, na, Fontan, weil das ging es dann um dieses Herzenthema. Und das ist ja wohl irgendwie eine Methode, die da.
Genau, also ich erkläre das jetzt wirklich total.
Ja, laienhaft. Bloß mal einfach.
Laienhaft. Genau, also unsere Kinder, die kommen quasi nicht lebensfähig zur Welt. Die werden das erste Mal operiert, in der Regel am 5. Tag, nachdem die sich so leicht akklimatisiert haben, nach der Norwood-Prozedur. Das ist die schwerste Operation eigentlich. Da sind die dann sehr instabil mit so einem sogenannten Shunt. Das ist so ein Übergangsröhrchen einfach. Ne? Bis zur zweiten großen Operation. Das ist dann die Glenn-Operation, nach der Tore operiert wurde. Das passiert in der Regel mit so einem halben Jahr. Da haben die Kinder dann einen Mischblutkreislauf. Da wird dann eben wird eine Hohlvene angeschlossen. Und dann so mit 2, 3 Jahren, da brauchen die Kinder in der Regel so ein bestimmtes Gewicht, werden die nach der Fontan-Prozedur operiert. Das ist also Professor Fontan hat sich das mal überlegt. Und das ist ein passiver Lungenkreislauf. Das Blut wird also quasi, das fließt in die Lunge durch diesen Umbau und wird dann eben in den Körper gepumpt. Die Kinder haben ja nur ein halbes Herz. Das heißt, irgendwie muss man nur mit einer Pumpkammer klarkommen. Bei uns wird das Blut ja in die Lunge gepumpt. Ne? Ja. Und der hat es geschafft, dass das so umgebaut wird, dass unsere Kinder mit dem halben Herzen, also mit einer einzelnen Vor- und Hauptkammer überleben können.
Wow.
Ja, genau. Und es ist so, dass das bei den meisten Kindern ganz gut funktioniert. Die Kinder sind natürlich alle bei weitem nicht so belastbar wie ein gesundes Kind, haben noch also viele, ganz viele Baustellen, gerade sozial, emotional, psychisch, ne, motorisch. Ganz viele haben so Wahrnehmungsstörungen, Gleichgewichtsstörungen. Das kommt alles durch diese monatelange Krankenhausgeschichte. Ne? Die Kinder liegen ja auch lang im Koma. Die Problematik an diesem Fontankreislauf ist einfach, dass die durch diesen Fluss, dadurch, dass das Blut in die Lunge fließt, entsteht ein hoher venöser Druck. Und dadurch presst sich Lymphe bei manchen Kindern ab. Und bei Tore presst sich die Lymphe leider in die Lunge.
Okay.
Somit fließt Lymphflüssigkeit in die Lunge rein und die wird dann so fest. Und das ist so wie Silikon eigentlich.
Okay, wow.
Und das verstopft natürlich alle Lungengänge und die Kinder, ja, die entwickeln dann wirklich so ein Husten, Hüsteln, das ganz oft einfach als Infekt, dauerhafte Bronchitis und so weiter diagnostiziert wird, bis sie die halt ersticken, ne?
Okay.
Also wir hatten hier eben diese Notsituation und Tore hat es Gott sei Dank geschafft, einen sogenannten Cast, so nennen sich diese Verästelungen aus festgewordenen Lymphe. Es sieht wirklich aus wie ein Abdruck von Bronchien.
Ja.
Der hat es geschafft, so einen Handteller großen Kast auszuhusten. Dann lag das Ding hier neben mir, wo ich jetzt gerade sitze, auf dem Tisch. Und der Tore hat nur geschrien, Mama, ich habe meine Lunge ausgehustet. Das war so schlimm. Und da war dann klar, okay, er hat das wirklich. Ich habe das ja schon lange vermutet.
Ja,
dann war klar, er hat das. Also Gott sei Dank hat er das ausgehustet, weil dann konnten wir anfangen mit der Behandlung, die leider in Deutschland auch nicht so ideal läuft.
Okay,
also da lief ganz viel schief, ganz viel schief. Das ist so ein bisschen der Nachteil an diesem Fontankreislauf, dieses Eiweißverlustsyndrom. Es gibt Kinder, die das in den Darm bekommen.
Okay.
Die bekommen dann, also wer Lust hat oder wer sich das zutraut, der schaut einfach mal bei den Fontanherzen vorbei. Die haben da Bilder, die haben da Videos von diesem Kreislauf als Comic. Da wird es auch gut erklärt, dieser Kreislauf. Da kann man sich den Eiweißverlust auch nochmal erklären lassen. Und das ist halt echt so ein Ding, da wird einem als laufende Mutter völlig klar, wie man dieser ganzen egoistischen Lauferei einen Sinn geben kann.
Ja, genau. Und das ist dann, und genau das ist das, worauf ich hinaus wollte, warum man, das Syndrom und diese Krankheit, beziehungsweise der Lebensstatus da in dem Fall, was einen dazu bewegt, genau sowas zu machen, wenn ich einfach nur, also weil man hart betroffen ist, weil es einfach in Deutschland so unglaublich schwierig ist, nicht schwierig, ich weiß nicht, vielleicht weil es nicht so erforscht ist oder weil sich niemand so richtig damit beschäftigt, darauf aufmerksam zu machen, was zum einen durch den Lauf passiert, was zum anderen dadurch passiert, dass man ständig halt darüber spricht und natürlich dann auch, deswegen geht man da hin und sagt hier, hey, das gibt es, das ist für unsere Kinder, wir wollen den Kindern helfen. Das ist nicht, weil wir uns hier irgendwie was Tolles aufbauen und uns beweihräuchern wollen, sondern weil wir wirklich einfach mit unserer Leidenschaft, die laufen, wo die Lunge gut funktioniert, in dem Fall bei uns zumindest auch einfach darauf aufmerksam machen wollen, wie schwierig die Situation in Deutschland ist, dass es hier Leute gibt, die gerne helfen wollen und die auch die Hilfe dann weiterleiten. Fontanenherzen e.V. Ich werde das auch verlinken, das Ganze. Auch nochmal hier der Spendenaufruf. Man kann immer noch sowohl einfach so drauf losspenden, ne, an den Verein, aber auch gerne, Jenny ist gelaufen, ich bin gelaufen, gerne, wenn ihr da auch eine Referenz wollt, die Runden nehmen und eine Summe auf eine Runde setzen und das dann einfach darüber spenden. Ich werde das Ganze auch hier in den, wie gesagt, Shownotes verlinken, dass wir da unten alles nochmal stehen haben. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da auch dranbleiben beim Ball und nicht, dass das mit dieser Veranstaltung aufgehört hat, denn das wird natürlich auch noch weitergehen. Es geht auch jetzt weiter. Ich meine, du kriegst ja immer, ich sehe deine Posts vom Heartbeat Ultra, von dir persönlich, von den Leuten, die daran beteiligt waren, was für Wellen das geschlagen hat. Das, Jenny schüttelt mit dem Kopf, ist immer noch, weiß gar nicht wohin mit dem ganzen Glück. Wenn so viel Geld reinkommt, wie Glück du verspürst, ne, dann wäre das noch geiler. Aber ja, was du jetzt nach einer Woche von dem, was überall rings um den Lauf passiert, gib mal kurz einen Eindruck.
Ah, ja, ich werde überflutet mit Nachrichten von Menschen. Also wir haben das ja an dem Lauf selbst schon gemerkt, dass sich wildfremde Leute weinend in den Armen lagen. Ja. Also so viele Emotionen habe ich auf noch so viele Emotionen habe ich auf noch keinem Event, auf dem ich jemals war, erlebt. Ja. Und man fragt sich, warum? Die Nachrichten, die reinkommen, Danksagungen an mich, wo ich so denke, jo, nee, gar nicht an mich. Ihr wart das. Ich habe dann nur gesagt, ich war vielleicht wie ein Funke.
Ja.
Und ich glaube, dieser Funke ist aufgetroffen und es ist so ein Riesenfeuerwerk entstanden. Ja. Wir waren alle an diesem Tag wie ein riesiges, buntes Feuerwerk und das hört nicht auf. Es hört nicht auf. Die Läufer, die waren emotional derart betroffen, die Zuschauer, und es hört nicht auf, diese Nachrichten. Ja. Jeden Tag neue Posts und man fragt sich ja dann wirklich, wie kann das sein? Woran liegt das? Ja. Und es ist einfach so, die Menschen haben gemerkt, was kann mein Körper eigentlich leisten? Wir hatten vom normalen Spaziergänger bis zum Ultraläufer alles da, vom Hobbyjogger bis hin zum Profiläufer, der Fabian Breitsamer, die Granate. Wir hatten alle da und alle sind über sich hinausgewachsen an dem Tag. Weil du nach 6 Kilometern echt sagen konntest, fuck it, ich mach noch eine Runde.
Ich mach noch eine Runde.
Es ist nur eine Runde. Ne? Ja. Wir hatten dieses Mädchen, dieses herzkranke Mädchen, was dann irgendwie völlig unerwartet 24 Kilometer gelaufen ist. Und die Eltern, die irgendwie weinend am Boden lagen, weil sie nicht fassen konnten, was dieses Kind leisten kann. Und wir hatten herzkranke Kinder, die Stadionrunde. Und der Freund von meinem großen Sohn von Tore, der für Tore 2 Runden gelaufen ist, mit 9 Jahren, 12 Kilometer. Das ist so krass und dann merkt man einfach, es ist nicht dieses, ich nehme da teil und will dann auf den Podest.
Schmeiß meine Zeit in den Raum rein und dann ist gut, dann gehe ich wieder.
Ja, Strava, was weiß ich. Nein, ich nehme da teil, versuche einfach mal, was mein Körper zustande ist, zu leisten. Und jeder, der so eine Grenzerfahrung schon mal gemacht hat, weiß, wie geil sich das anfühlt, wenn du dann abends im Bett liegst und denkst dir, was war das denn? Ja, ey, wow, mein erster 100er. Mein Körper hat mich 100 Kilometer lang getragen. Wie ist es möglich? So, und dann hast du diese Sache, dieses Feeling und denkst dir, und das war nicht für mich.
Nee,
ich habe das einfach für Kinder mit halbem Herzen gemacht und habe da richtig, richtig Geld generiert. Wir sind jetzt bei einem Stand von knapp 19.000 Euro und es ist längst nicht alles gezählt. Ja, das heißt, die Menschen wissen, dass sie mit diesem Gefühl, dieses wow, mein Körper ist eine Maschine, mit diesem Gefühl haben sie nicht sich was Gutes getan, sondern Kindern, die wirklich Hilfe brauchen. Und ich glaube, diese Kombi hat einfach alle völlig fertig gemacht.
Ja, ja.
Also du spürst in den Texten, in den Mails, die ich bekomme, dass die Menschen emotional total geflasht sind.
Ja.
Und das war mir so nicht klar. Und so langsam kommt es. Und ich bin eigentlich auch eine Woche nach diesem Event, ich weine jeden Tag.
Oh.
Ich weine jeden Tag. Wenn Sarah und ich telefonieren, ey. man kann nicht anders als weinen. Wenn man das erlebt, hat Sabrina nach 112 Kilometern, wie sie im Ziel zusammengebrochen ist, weinend, weil sie für ihren Neffen gelaufen ist, der 10-jährigen Todestag hatte für ihre Schwester. Und das sind Sachen, das, ja.
Oh Gott, dieser Moment, oh Gott, ich daran denke wieder, so schießt gerade so voll hoch.
Ja, so krass.
Und ich hätte ja, also ich muss ja auch, ich muss ja, ich meine, weil ich habe auch daran teilgenommen, ich war ja auch, war eine glückliche Fügung, dass das so gut funktioniert hat. Ich bin auch ein bisschen später angekommen, ihr habt ja schon viel früher angefangen. Ich glaube, die ersten sind um 6:10 losgelaufen, ne? Und ja, auch gewandert. Also sind ja Wanderer unterwegs gewesen, die von früh morgens um 6 bis abends um 20 Uhr
gewandert. 21 Uhr, ey, Alter, 108 Kilometer gewandert, der Typ, ja.
Das war so krass. Vor allen Dingen, ich komme da hin so, fahre vor Stadion auf dem Parkplatz und dann sind mir schon die ganze Zeit so sowohl Wanderer mit Startnummern als auch Läufer entgegengekommen und die ihre Runden, du hast die dann immer wieder gesehen. Ich habe geparkt, bin ausgestiegen, wir haben uns dann gesehen und ich habe mich gefreut, da euch auch alle wieder zu sehen. Malte kennengelernt, gleich das Erste, was er gesagt hat, lass uns gleich zusammen eine Runde laufen. Okay, ja, Sachen an. Und dann sind wir die erste Runde ja noch zusammen, genau, wir sind die ja auch noch gelaufen. Alle Hallo gesagt, die Freude, die dort war, es war schweinekalt, aber diese Wärme, die von den Menschen ausging, es war einfach. Ich habe mir gedacht, ey, wow, das fühlt sich richtig gut an hier. Die sind alle zum Laufen da. Zuschauer war jetzt, ja, es waren ein paar Zuschauer am Start, aber es war halt auch ein ist auch mal wirklich unangenehmes Wetter. Ja, auch ja. Was dann der Regen dazwischen kam in dem Stadion. Und dann ging es halt los. Und dann, ich habe halt auch versucht, ich habe gesagt, okay, 4 Runden mache ich auf jeden Fall, 100%ig. Ich bin die Runden gelaufen, habe dann, und da sind mir Leute entgegengekommen, die ich aber auch schon, als ich kam, die schon erzählt haben, dass sie ihre 5. Runde gelaufen sind. Und du hast gesagt, du läufst ja immer noch. Und dann, als du dann im Ziel warst, und da kam dann jemand rein und guckt auf die Uhr und sagt, ja, jetzt noch was essen und dann laufe ich noch eine Runde. Und du sagst, ey, bitte, ey. Und das ist genau das, was ich meine. Dieses, klar, du kannst deine Wettbewerbe ballern und alles, aber du kommst dahin nicht, weil du einen Wettbewerb ballern willst, weil du sagst, ich gehe Runde für Runde wieder auf ein neues, fordere ich mich heraus, weil ich mache das ja nicht für mich, ich mache das für alle, die zum einen hier sind, die das initiiert haben und damit ich noch Leuten sagen kann, ey, du wolltest 5 € pro Runde spenden, guck mal, ich laufe noch eine mehr, da kriege ich nochmal 5 € mehr von dir, so weißt du. Und dann zieht sich dieses ganze Ding mit Leuten erzählt, auch nochmal Shoutout an Nicole, die eigentlich nur so ein bisschen dran teilnehmen wollte, sich dann aber die Verpflegung gestellt hat mit ihrer Mama zusammen, ja, die da einfach die ganze Zeit auch noch beim Pizzaessen mit da war, die dann spontan, weil ihr Auto kaputt war und ihre Bahn noch in die falsche Richtung gefahren ist,
so krass, ja,
trotzdem dahin gekommen ist, um zu laufen. Und diese Gespräche, die dabei entstanden sind, ich habe dann auch mit dem Florian, der die 112 zuerst gelaufen ist,
ja,
der die ganze Zeit da stand und noch gesagt hat, ich bleibe jetzt hier die ganze Zeit stehen, hatte kein Wärmer oder irgendwas, bis Sabrina reinkommt, damit ich die Frau, die 112 gelaufen ist, auch noch in Empfang nehmen kann. Und dann dieser Abend, wie er sich einfach zu diesem unglaublichen Feuerwerk und diesem Finale entwickelt hat, dass wir da standen und wirklich jeder Einzelne, der dort war und Sabrina und dich dort einlaufen sehen hat, hat geheult. Jeder einzelne Mensch.
So krass.
Und
ja,
wir waren alle so stolz, dass das, haben dann noch freudig abgebaut und ich glaube, ich habe auch schon viele Veranstaltungen erlebt, wirklich viele, viele Veranstaltungen teilgenommen, Ultraläufe und alles, auch wenn die Community da cool war, noch nie in meinem Leben habe ich so viel Herzwärme an so einem kalten Tag erlebt und das mit, und das vor allen Dingen auch nicht, und das komplett uneigennützig.
Das ist so besonders.
Ja,
weißt du,
war richtig besonders.
Diese Situation auch am Läuferbuffet immer, weil wir haben ja die Möglichkeit, beim Heartbeat Ultra kannst du ja einsteigen, wann du möchtest. Also wir haben ja Läufer um 6 Uhr einsteigen lassen.
Ja.
Also du kannst ja loslaufen, wann du Bock hast.
Ja.
Und dann waren welche schon total fertig um 10. Dann gibt's aber welche, die um 10 gerade eingestiegen sind. Die kommen dann mit so einem Feier da an und haben total Bock. Und dann begegnest du dich ja auf diesem Rundkurs ganz oft. Und ich glaube, das ist doch so ich war ja irgendwann dann auch auf der Strecke und habe das erstmal erlebt, was mir alle dann erzählt. Da draußen, da geht's ab, die sind alle voll happy. Und dann war ich ja auch draußen auf der Strecke und bin auch mal gelaufen. Und dann war so, es ist so krass. Die Leute kommen sich entgegen, feuern sich an, komm, eine geht noch.
Ja,
und alle
genau
klatschen
so,
und
genau.
Alle sind. Und dann bist du so, die Sabrina schon völlig am Ende. Mental und körperlich völlig am Ende. Und dann habe ich die Chance bekommen, mitzulaufen. Und die, weißt du, sie brauchte einfach jemanden, der noch fresh ist, der sie begleitet.
Ja.
Und das geht bei einem normalen Lauf nicht.
Und dann macht die Jenny halt einfach mal ein Ultra mit, ne?
Ja. Also, ja, es waren ja nur 46 Kilometer.
Genau, aber es ist ja trotzdem, ich kann ja sagen Marathon, aber das wäre wieder untertrieben. Aber es ist dann in dem Fall mehr als ein Marathon, dann sagen wir es so. Bist du halt mehr als ein Marathon einfach noch mitgelaufen, um den Support einfach auch da rauszudrücken. Und was dich auch total ehrt, ne? Sabrina hat sich 112 Kilometer durchgequält und du bist tatsächlich, hast Geschwindigkeit runtergenommen und hast Sabrina dort alleine einlaufen lassen. Nicht alleine einlaufen lassen, sondern zumindest den Vorsprung gegeben, um diesen Moment auch komplett für sich zu haben und dann hinten nachzukommen. Du hast natürlich die Props und Kudos verdient. Aber das war, das zeigt doch mal wieder, was du auch für eine Person bist, mit all dem, was dich drumherum bewegt und was du jetzt bekommst. Wir hatten das Gespräch noch, da ging es um, weil du gesagt hast, ey, das war ja nicht ich. Ich stehe zwar hier, aber das war nicht ich eigentlich. Ich habe nur Funken gegeben. Aber wir haben dann gesagt, das ist wie bei einer Band, der Leadsänger vorne, der immer im Vordergrund steht und du stehst nun mal im Vordergrund, weil du es initiiert hast, weil du bei den Veranstaltungen, du bist natürlich auch ein charismatischer Typ, bist jemand, der sagt, hier, ich stelle mich da auch hin und sag, wie es ist, ich rede gerne, ich bin gut aussehen, ist auch immer noch so ein Punkt, das sind halt so Sachen, die zutreffen und natürlich. Und dann zu der Erklärung hatte, du kriegst das dann natürlich auch. Ne? Du kriegst das, gibst es aber auch weiter. Und das zeichnet dich halt unfassbar. Also es zeichnet halt einfach alles aus. Das ist Wahnsinn.
Dankeschön.
Gott, sieh mir, ich läuft die Nase und die Augen, weil ich so viel geheult habe gerade. Ich glaube schon, ich habe noch in keiner Folge so viel geheult.
Oh.
Es war aber auch, deswegen heißt die Folge ja auch in a Heartbeat. So viel mit dem Herzen. Ich meine, wir können uns glücklich schätzen, dass wir so gesunde Herzen haben, aber vom Herzen geht halt vieles aus, auch wenn der Kopf uns manchmal so ein paar Dinge klar macht, aber unser Herz ist eigentlich dieser Funke, der immer zündet und du warst das Herz dieser Veranstaltung, das kann man halt in dem Moment sagen. Und es wird einen zweiten geben, ne?
Safe. Wir sind schon am Terminplan gerade, ja, auf jeden Fall. Also es wird wieder ein Heartbeat Ultra geben mit genau den gleichen Ideen. Also jeder kann starten, wann er möchte, Pause machen, so oft und so lang er möchte. Wir haben ja viele Läufer, die auch mal 2 Stunden gechillt haben oder so und dann erst nochmal gestartet.
Malte zum Beispiel, der nebenbei moderiert hat, der ein VJ gespielt hat und einfach dann zum Schluss nochmal gesagt hat, ach, ich laufe mal noch, mach den Marathon jetzt mal voll.
Ja. Genau, ne? Oder weiß ich, also Alex, ein Freund von mir, der irgendwie eigentlich krank war, ja. Super, ich laufe mal eine Runde und plötzlich waren es irgendwie 90 Kilometer. Weil zwischendurch hat er sich irgendwie nochmal eine Stunde gechillt, hat ein bisschen auch geholfen und dann wieder weiter umgezogen, geduscht, weitergelaufen. Das bleibt so. Also der Heartbeat, die Idee vom Heartbeat Ultra bleibt auf jeden Fall so, ne, dass du morgens früh starten kannst, bis ganz spät abends finishen kannst und in der Zeit kannst du machen, was du willst.
Ja, yeah,
also,
safe.
Ja. Und das Netzwerken Läuferbuffet, das bleibt auch so geil, weil ich glaube, das hat nämlich die Leute auch so, bei Laune gehalten, weil es halt super viel verschiedene Sachen zu essen und zu trinken gab. Und ich habe bei meinem Team noch gesagt, Leute, ey, es reicht jetzt langsam mal bei der Planung. Jenny, das musst du noch. Und oh ja, wir brauchen das. Und dann kommen von allen Seiten, was man alles bei so einem Buffet braucht. Dann habe ich auch gedacht, es ist wie beim Restaurant. Aber am Ende war es genau das. Die Leute hat es voll gefreut. Für jeden war was dabei.
Ey, auf jeden. Und ich hab die Kartoffeln, ne? Ich habe Kartoffeln geliebt. Die habe ich weggeballert, oder? Ey, das war so geil.
Ja, voll
auch
lecker
dieses Gurkenthema.
Gewesen.
Gurke aufgemacht, hier ist Gurkenglas auf und Gurken gegessen. Und dann guckt mich hier auch Nicole so: Gurken, willst du das Wasser vielleicht noch saufen? Ich sag, na, wenn ich länger laufen würde, würde ich es auf jeden Fall machen. Aber
ist
das ist halt dieses
Geheimtipp.
Ultra-Ding, ne?
Ja. Gurken, Essiggurkenwasser ist absoluter Geheimtipp. Absolut, ja.
Ja, ist alles an Stoffen drin, so Elektrolyten, die du eigentlich brauchst, ne? Die du für den
Voll.
Moment brauchst. Ja. Und ich liebe es auch. Wenn du so einen richtig schweißtreibenden Lauf hattest, so eine Gurke zu essen. Gurke durch den Saft dazu schieben. Nein, aber so eine Gewürzgurke.
Hier, weißt du, worauf ich total stehe bei richtig langen Läufen im Sommer? Wassermelone mit Salz. Da kann ich mich reinsetzen. Wassermelone mit richtig viel Salz drauf. Das
Ach,
ist
ernsthaft?
So geil. Richtig geil.
Ich
Weil du kannst ja
Apfel.
Irgendwann nicht mehr trinken.
Apfel mit Salz kenne ich, aber Wassermelone mit Salz kenne ich.
Das ist richtig geil.
Krass.
Im Sommer richtig geil, ja.
Da ist ja alles drin, ne? Zucker, Wasser und Salz hast du dann auch noch mit einem.
Das ist alles drin. Ja,
der Körper
so richtig,
macht dann
es geht sofort ins Blut. Ja,
gib mir.
Ja. wenn man das so hört, denkt man sich, aber wenn man davor steht im Sommer, das ist wirklich so, die Augen, die gehen sofort dann drauf, der Körper weiß genau, was er braucht, ne?
Definitiv. Ja. Das ist dieser Moment, wenn du so einen langen Lauf hast und du bist an der Verpflegungsstation und das Ding einfach mal komplett die weirdesten Sachen reinschiebst. Ist schon geil. Das stimmt, ey. Hast du recht.
Voll.
Oh Mann, ey. Ja, aber mit diesem Herzschlag, mit diesen Herzmomenten, die wir jetzt hier ganz viele Herzmomente wieder hatten, soll das natürlich auch nicht aufhören. Also die Leute sollen ruhig hier klicken, gucken, es verbreiten, erzählen, was dieses Projekt eigentlich wirklich bedeutet, dass es nicht nur irgendein kleines Projekt ist, sondern da hängen viele, viele Kinderherzen dran, die wir hiermit unterstützen und supporten. Und danke auf jeden Fall, Jenny, dass du das initiiert hast, dass du das auch schön nach außen trägst und dass du hier hergekommen bist. Hergekommen ist gut. Du sitzt zwar gerade noch bei dir zu Hause, aber dass du es zu diesem Podcast auch so spontan möglich gemacht hast, jetzt in dieser Woche vor allem. Ich meine, jetzt sind die Gefühle halt noch so, dass ich wahrscheinlich wieder ein bisschen anhalten. Ich danke dir für dich einfach. Das ist einfach wunderschön, ist, dich kennengelernt zu haben. Nicht kennengelernt zu haben, sondern zu kennen. Und mit den Leuten, die auch drumherum waren. Also als ich Alex, Paddy, die Leute alle kennengelernt habe, ich dachte mir, hey, Jenny hat nicht so viel erzählt, ne? Also das ist schon Wahnsinn.
Muss auch jetzt an dieser Stelle nochmal sagen, ich weiß ja nicht, wer den Podcast alles hört. Ich werde ihn übel spreaden, weil ich hoffe, dass ihn jeder hört, der mindestens mal dabei war. Die Menschen, die dabei waren, ganz vorneweg, die geholfen haben, die mich unterstützt haben, uns unterstützt haben. Ey, danke, danke. Matthias, ohne Mist, danke, dass es dich gibt, weil du warst ja nicht nur da. Wir hatten im Voraus viel Kontakt. Echt, du hast mir so viel Sicherheit teilweise auch einfach gegeben und da gab es so viele Menschen, die mich diesen Weg da begleitet haben und ich habe so ein Glück, so tolle Freunde zu haben. Oh. Das ist wirklich nichts, was selbstverständlich ist. Ich liebe, liebe, liebe meinen Freundeskreis unendlich.
Und, ich glaub,
und der Heartbeat hat ihn richtig krass vergrößert. Yeah. Richtig krass.
Voll cool. Ja. Voll cool. Ja, ich weiß nicht, die Fontanherzen, shit, jetzt muss ich kurz überlegen, alles klar, der wird ja von Steffi, glaube ich, gemacht, der Instagram-Channel, ne? Ja, genau, den werde ich auf jeden Fall dann auch noch mit verlinken und natürlich auch Shoutout an Steffi. Und diese ganzen Westen, Leuchtwestenträger, die auf der Strecke standen, es hat geregnet, es war kalt und die standen da hardcore und haben das dort immer
haben gelacht.
Angefeuert.
Ja. Ich hab gelacht, das ist so krass.
Das stimmt, Ja, okay. Schade, dass das jetzt hier schon vorbei ist, aber wir können das auch nicht ewig lang ziehen.
Nee. In 5 Minuten wird auch live mit dem Bus nach Hause kommen, dann muss ich draußen
stehen. Guck mal, siehst du, aber dann haben wir das ja gut getimt. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit. Gehst du heute noch laufen?
Ich erzähle voll Quatsch. Klar gehe ich laufen. Heute Abend ist in Bad Neustadt nämlich der Nachtlauf von meinem Sponsor Pecht. Und
falschen Schuhe, deswegen komme ich nicht.
Hä? Es tut
also
mir
nicht
leid,
deine,
aber ich trete den On an.
Ja, also das will ich aber
ja hoffen. Ja, hey, safe. Immer nur On. Never not On.
Never not On, genau.
Never not On.
Sagt sie mit ihrem On-Pulli.
Ja, alles On heute. Ich bin komplett geonnt. Also Pecht hat mich natürlich eingeladen und da werde ich heute Abend die 8-Kilometer-Runde, ist so ein Social Run, ne?
Chillig. Dann kann man ja gleich nochmal einen Shoutout an Nico bringen. Nico von Sportwelt Pecht, die da auch ganz viel mit dazu beigetragen haben. Ein Händler auch ist, den ich kenne, der da super supported hat, den ich auch auf Kurs auf dem Parkplatz sehen durfte. Es war super kalt, der auch mitgelaufen ist, ne?
Nico ist natürlich mitgelaufen, der Mann ist der Wahnsinn. Und bei Pecht übrigens noch mal ganz kurz, ne? Die haben die Anfangsidee mitbekommen, die ganz, ganz frühe. Und dann habe ich das, über einen Freund habe ich da angerufen und gesagt, hey, ich habe da eine Idee. Die haben sofort gesagt, die machen das. Die wussten nicht mal, ob das klappt und was das kostet. Die haben gesagt, ey, dieser Lauf, okay, ja, wir machen das, wir sponsern das. Hammer Nutrition, genau das Gleiche. Ja, die machen, also da bin ich ja normalerweise als Athlet zugange. Ich habe denen das erzählt, machen wir. Also da merkst du mal dieses Herzblut dabei, ja. Die Leute haben keine Ahnung, ob das überhaupt klappt, ob die kleine Jenny, die keine Ahnung hat, das überhaupt machen kann. Und dann klappt das. Und das ist so krass. Also danke nochmal. Oh Mann, ich kann nicht genug Danke sagen. Mir laufen schon wieder die Tränen runter.
Du kannst mir sehr gerne auch noch, also ich kann Leute noch ein bisschen in den Shoutouts erwähnen, die wir irgendwie noch nicht mit hatten. Ich weiß, ich werde mir die Folge nochmal anhören und dann, ja, ich weiß, wir haben einige vergessen, vermutlich vergessen. Auf jeden Fall jeden, der nicht genannt worden ist, der irgendwie dazu beigetragen hat. Danke, 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 dass das möglich gemacht wurde.
Ja.
Wo die Jenny?
Boah, jetzt laufen mir schon wieder die Tränen runter.
Oh, guck mal, ey. Wir sollten aufhören. Ja, Jenny, vielen Dank.
Ja.
Möchtest du noch kurz was sagen oder ist das, wir schließen das mit dem Herzschlag ab, oder?
Wir schließen es mit dem Herzschlag ab.
Also dann, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns. Tschüss.
Tun wir. Mach's schön gut.
Wenn du sagst, ich hab geforzt.
Warum sagst du eigentlich geforzt?
Geforzt, weil ich aus Sachsen komme.
No.
Ich sage immer geforzt.
Soll ich auch mal geforzt sagen?
Das wird ein Highlight. Ich sag's dir, ey, ich sag's dir.